herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Moin Denise.
Hallo Astrid, moin.
Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge Einfach Füttern. Denise, diese Folge entsteht recht spontan aus einer Diskussion heraus, die wir hier intern hatten. Um euch Zuhörer ein bisschen einzuschwören, sozusagen euch ein Bild zu geben. Es gibt halt häufig bei uns die Situation, dass Landwirte, die jetzt bei uns im Training sind, dann Artikel in Zeitschriften oder im Internet lesen und dann natürlich zu Recht überlegen, wie sie, ja, ob da irgendwelche Erkenntnisse für sie dabei sind und dann aber auch darüber stolpern, wie sie die Ergebnisse richtig einordnen können.
Genau, wir haben das ja immer mal wieder, dass dann ein Fachartikel gelesen wurde mit vielleicht auch sogar einer Studie oder einem Versuch im Hintergrund und die Betriebe dann natürlich, um sich selbst ja auch immer weiter zu optimieren und noch passende Stellschrauben zu finden für sich selbst, zu gucken, also dass sie dann gucken, wie sie die Versuchsergebnisse auf ihren Betrieb übertragen können. Und das ist natürlich immer total spannend zu diskutieren und wir diskutieren das hier im Team auch gerne. Ja, und da wollten wir euch jetzt heute ein bisschen mit einbeziehen und euch den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg geben und dann könnt ihr ja gucken, was ihr damit macht und was ihr daraus ziehen könnt. So war der Plan, oder?
So ist der Plan, genau. Bei uns geht es natürlich dann häufig ja um Fütterungsfragen. Was sind so die wichtigsten Punkte, die man hinterfragen sollte?
Ja, also vielleicht vorab, das kriegt ja auch oder weiß nicht jeder und muss auch nicht jeder wissen, aber ich habe ja tatsächlich nach meinem Masterabschluss noch promoviert und dann ja auch im Rahmen dessen knapp 3 Jahre lang wissenschaftlich gearbeitet an der Universität. Und da ging es natürlich schon schwerpunktmäßig um den Versuch, den ich durchgeführt habe, zu B-Vitaminen im Pansen. Aber wir haben auch Auftragsversuche übernommen, Proben für andere Versuche untersucht. Und es sind auch Masterarbeiten, Bachelorarbeiten betreut worden, die dann im kleineren Umfang gelaufen sind. Und ja, aus dem Grund würde ich jetzt schon sagen, dass ich auch einen guten Einblick in dieses wissenschaftliche Arbeiten habe. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und ja, ich weiß aber auch, dass die Rahmenbedingungen ja doch immer dann auch genau für diesen Versuch festgelegt werden und aus dem Grund so viele Versuchsergebnisse dann am Ende eine größere Empfehlung vielleicht für die Praxis ergeben können. Und also beispielsweise gibt es ja das B-Vitamin Biotin, das ist ein wasserlösliches Vitamin, und wird im Pansen ausreichend hergestellt von den Pansenmikroben, wenn der Pansen rund läuft und die Kuh gesund ist. Und auch da war es so, dass während meiner Recherchearbeit eigentlich sich ganz klar abzeichnete, ich konnte mir 20 Versuche durchlesen und bei 10 Versuchen gab es einen positiven Effekt, beispielsweise auf die Klauengesundheit. Und bei 10 Versuchen gab es keinen nachweislichen Effekt. Und dann kann man natürlich auch immer noch hinterfragen, wie sind die jeweiligen Versuche aufgebaut. Und da wird es dann schnell sehr spannend, wenn man sich da reinliest. Natürlich sind diese Paper alle auf Englisch und aus dem Grund, also die sind ja auch sehr umfangreich, hat jetzt der normale Betriebsleiter oftmals leider keine Zeit, sich da reinzulesen, 20 Paper durchzulesen, um dann festzustellen, ist wohl so eine 50-50 Chance schon in der Wissenschaft. Und ja, deswegen wäre es halt cool, wenn man dann Möglichkeiten hat, so auf das ganze Wissen zuzugreifen. Das ist aber oft nicht so, sondern wir sehen eben dann in Fachartikeln oder im Internet oft nur so ein Versuchsergebnis und nicht
Stark runtergebrochen, ne? Und dann auch
ja,
sehr.
Genau, natürlich auch noch nur mit der Quintessenz, ne?
Ja.
Also manchmal werden ja dann auch Informationen noch weggelassen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Die
um klar,
dann,
ja, ja, um eine Handlungsempfehlung ja auch rauszugeben, oder?
Ja, und auch um ja auf sich wirklich zu fokussieren auf das Ergebnis, was eben auch dann in dem Versuch untersucht werden sollte, ne? Und manchmal fallen dann halt noch so andere Versuchsergebnisse ab, die möglicherweise auch interessant sein könnten in einem anderen Kontext. Ja, beispielsweise, wenn man jetzt Videoaufnahmen hat oder Aktivitätsmessungen, da kann es ja auch noch viele andere Kollateralschadenergebnisse geben, in Anführungsstrichen, die auch interessant sein können. Aber eine Studie hat in der Regel so immer einen bestimmten Fokus und ja, der wird dann ausgearbeitet, die Rahmenbedingungen werden dafür geschaffen, da möglichst gute Ergebnisse zu produzieren. Gut heißt eben in,
klar,
der, ne? Genau, in der Qualität, die man dann auch statistisch absichern kann, ne, dass es wirklich einen Effekt hat. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist immer wichtig, dass man, wenn man jetzt sich einen Versuch anschaut und man weiß, dass man nicht die anderen 20, 30 oder 500 Versuche dazu auch durchlesen kann, weil man nicht die Zeit hat, dann sollte man zumindest auf die entsprechenden Rahmenbedingungen gut achten. Also beispielsweise, an welchem Standort ist der Betrieb und wurde der Versuch jetzt überhaupt an der Tiergruppe durchgeführt, die für mich relevant ist? Also es gibt ja auch viele Versuche, die nur im Labor durchgeführt werden, in Petrischalen. Oder es gibt Versuche, die dann an kleinen Bullen durchgeführt werden, womit man dann versucht, halt auch Rückschlüsse auf die Milchkühe zu ziehen, wo man aber auch einfach berücksichtigen muss, dass sie vielleicht eine andere Rationsgestaltung hatten, andere Ansprüche, was die Bedarfsgerechtheit der Ration angeht, weil sie noch im Wachstum waren und. Ne? Also es geht Standort, Versuchsgruppe, sind es überhaupt echte Tiere gewesen?
Ja.
Ist auch oft ganz wichtig.
Was ich auch immer... oder was finde ich auch ganz schnell ja auch hier Laien eigentlich klar wird, ohne jetzt ein riesen statistisches Hintergrundwissen zu haben, ist auch die Anzahl der Tiere, mit denen getestet wurde, ne? Also irgendwelche Klauenversuche und dann hast du eine Gruppe, die nur 10 Tiere umfasst.
Ja.
Und gegen eine andere Gruppe mit 10 Tieren. Und also wenn man jetzt einen Statistiker fragt, da kann man ja nicht mal eine Tendenz ableiten.
Ja, genau. Kommt halt immer darauf an, wie groß die Streuungsbreite ist. Ne?
Ja, natürlich, klar.
Also weil gerade jetzt so Fütterungsversuche, die dann an pansenfistulierten Tieren durchgeführt werden, da gibt es ja immer nur eine kleine N-Menge, also eine kleine Anzahl an Tieren, weil das einfach sehr aufwendig ist und diese Tiere auch sehr teuer sind. Ja, und dann ja auch gepflegt werden müssen, also intensiv. Aus dem Grund, also beispielsweise in meinem Versuch, da hatten wir dann auch so eine Pansensimulationstechnik und wir haben den Pansensaft dann bei Ochsen entnommen, die auch schon wirklich alt waren. Diese Tiere werden dann ja auch alt, weil sie eben so wertvoll sind.
Ja.
Und die haben aber eine ganz andere Ration bekommen. Und dann hat man natürlich in dieser Pansensimulation auch versucht, so eine Anfütterungsphase zu machen von ein paar Tagen. Und dann gibt es eben die Phase, wo der Versuch läuft. Und da gibt es vielleicht dahinter noch eine Phase, wo noch weitere Ergebnisse genommen werden oder erfasst werden.
Ja.
Was ich damit nur sagen will, man muss halt zum einen gucken, wie viele Tiere sind es, wie lange lief der Versuch und unter welchen Bedingungen. Ne? Und da sind natürlich auch ganz viele Sachen, wenn man jetzt tatsächlich das Glück hat, es wurde an echten melkenden Kühen, die im Versuchsbetrieb laufen, die auch normales Sozialverhalten zeigen können und in einem Laufstall untergebracht sind und beispielsweise mit Wiegetrögen die einzige Einschränkung so in ihrem normalen Leben haben im Vergleich zu anderen Betrieben, dann ist das natürlich schon was anderes, als wenn man dann guckt, ach okay, wurde jetzt nur geguckt, wie Pansenmikroben damit umgehen in einer Petrischale, mal so übersetzt. Und die Zeiträume spielen schon auch eine Rolle, also in welcher Jahreszeit werden die Versuche durchgeführt, weil wir ja doch auch immer wieder in der Praxis feststellen, und das sehe ich einfach über die Großzahl der Betriebe, die wir ja im Training auch haben, dass die jahreszeitlichen Schwankungen da enorm sich auf die Inhaltsstoffe, auf die Milchmenge auswirken. Und jeder Betrieb hat um diese Jahreszeit jetzt steigende Milchmengen und Richtung Sommer ist die Milchmenge am höchsten. Und es ist eben schon entscheidend, ob jetzt ein Versuch mit einer relativ schnellen Maissilage durchgeführt wurde im Sommer bei beispielsweise noch Hitzestresssituationen und welche Inhaltsstoffe da rauskommen oder ob der Versuch 3 Monate vorher stattgefunden hat bei 10 Grad kühler im Schnitt und noch einer langsameren Maissilage und so weiter und so fort. Also da sind ja ganz viele Einflussfaktoren und auch diese, ne, welche Trockenmasseaufnahme ist überhaupt das Grundniveau gewesen, wie viel Wasser saufen die Kühe, wie sind die aufgestellt und so weiter.
Ja, du sprichst ja jetzt wahrscheinlich dann Fragen an, die dann so auf Studien basieren, die aus den USA kommen, oder was meintest du mit
genau.
der Trockenmasse?
Ja,
Höhe, Basishöhe.
Ja. Genau, und dann muss man natürlich auch immer berücksichtigen, wie sind die Rationen konstruiert, ne? Also natürlich haben die dort in den USA andere Grundfuttermittel zur Verfügung als wir und auch arbeiten mit anderen Verdaulichkeiten als wir. Also häufig hat man das ja gerade hier oben im Norden, dass wenn man sich dann die Referenzwerte aus den USA anguckt, einfach alle Grassilagen super hoch verdaulich sind.
Ja, und was bringen die dann mit sich?
Nein, ich will damit nur...
Ja, das funktioniert
also natürlich,
dann.
Genau, es funktioniert auch gut für die Kühe. Ich will damit nur sagen, dass diese Bedingungen, unter denen dann Versuche gelaufen sind, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Versuch habe, wo die Grassilage sehr hochwertig ist, eine sehr hohe Energiedichte hat und gut gefressen wird per se, dann habe ich einfach andere Voraussetzungen, als wenn ich vielleicht in einem Versuch ausprobieren muss, eine Grassilage mit 5,8 oder 6,2 Megajoule in die Kühe in hohen Mengen reinzubekommen und einfach dann feststelle, fressen sie die jetzt überhaupt in der Menge, in der ich das geplant habe, wie verdaulich ist das und so weiter. Also die Fragestellungen sind dann ja ganz anders. Und
die Fragestellungen sind ja vor allen Dingen auch immer die, die dann in der Praxis für die Übertragung der Ergebnisse eigentlich auch entscheidend sind, ne?
Genau. Also da muss ich als Landwirt, wenn ich jetzt einen Fachartikel lese und da wird eine Ration eingesetzt, das hatten wir neulich auch, beispielsweise, wo dann gesagt wird, Mensch, und wenn die Spurenelemente so und so gebunden sind, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail, sonst kriegen wir wilde E-Mails, aber wenn die Spurenelemente so und so gebunden sind, dann steigt die Verdaulichkeit der NDF oder was auch immer sich dann verbessert in dem jeweiligen Fall. Und man muss dann aber wirklich auch nochmal genau in den Versuch reingehen. Und das fehlt manchmal in dem einen oder anderen Artikel, weil es auch zu sehr ins Detail gehen würde. Und dann stolpert man darüber, dass eben das Eiweißfutter mit Formaldehyd stabilisiert ist, weil das in dem Land so üblich ist. Also man muss einfach immer gucken.
Drösel den mal kurz noch auf.
Ja, also ich weiß ja, jeder, der das vielleicht schon mal eingesetzt hat in Absprache mit seinem Tierarzt, dass man Formalin im Klauenbad halt nimmt, um Bakterien abzutöten. Und ich jetzt als Anführungsstriche Laie, wenn ich dann so einen Artikel lese und darüber stolpere, dass dort auch in der Ration Formaldehyd eingesetzt wird, um dann das Eiweißfutter zu stabilisieren. Oder ne, jeder, da gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele.
Ja.
Dann muss ich mir einfach Gedanken dazu machen, wie wirkt sich das denn gegebenenfalls auf die Pansenmikroben aus? Und brauchen die Pansenmikroben dann auch eine andere Unterstützung, andere Verbindungen in den, also ob das jetzt organisch oder anorganisch gebundene Spurenelemente sind, ne, das kann dann halt alles eine Rolle spielen, weil ich da ja auch eine andere Rahmenbedingung mitunter habe. Und so ist es ja in der Praxis auch. Der eine hat vielleicht Probleme mit Toxinen in seiner Silage, der andere nicht. Der hat eine Top-Silage, die total sauber ist, keine Rohasche, keine Clostridien, nicht irgendein anderer Quatsch, der da mit einsiliert wurde aus Versehen und braucht dann was anderes für seine Kühe in der Summe als der Betrieb mit den Problemen. Und
ich weiß. Also genau, es gibt ja auch dann häufig die Frage hier, ne, ich soll Toxinbinder einsetzen. Ist das sinnvoll? Und das ist ganz süß. Und in der Facebook-Gruppe gibt es dann ja auch immer ganz viele Meinungen dazu. Und da ist ja auch häufig die Situation, dass man einfach genau diese Fragen stellen muss, ne? In welcher Situation macht es Sinn?
Genau. Und darum geht es ja, ne? Und Versuchsergebnisse müssen eben auch immer so gesehen werden. In dieser Situation, unter diesen Rahmenbedingungen, gab es die und die Ergebnisse. Und passt das zu mir und meinem Betrieb? Habe ich auch den und den Mais- und Grasanteil habe ich auch, die und die Ziele jetzt bei der Leistungsentwicklung und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viele Fragen, die ich mir einfach stellen muss. Und ja, mir geht es einfach nur darum, also diese Versuche, nicht, dass das irgendjemand falsch versteht, die sind ja ganz, ganz wichtig, weil anders kommen wir ja nicht an Daten, die uns dabei helfen, Herden auch noch weiterhin zu entwickeln.
Ja.
Ich mache das eben meistens aus meinem Erfahrungswissen raus. Also ich habe quasi ganz viele kleine Versuche so im Kopf, wo ich dann weiß, Mensch, das hatten wir in der und der Situation mal ausprobiert oder da und da hat das mal gut geklappt und da hat es nicht gut geklappt. Weil ich ja natürlich auch nicht in den letzten 12 Jahren so unterwegs bin, dass ich gesagt habe, nee, das taugt auf keinen Fall was oder das ist Quatsch, sondern ich bin immer, das hört man ja auch bei den ganzen anderen Podcasts, muss man sich das auch immer anhören. Ich bin immer dafür, dass man eben seine Kennzahlen kennt. Und wenn ich dann etwas ausprobiere, sehe ich ja auch, wie diese sich entwickeln. Und wenn ich weiß, welche Kennzahlen für meinen Erfolg verantwortlich sind, dann kann ich meinen Erfolg reproduzieren. Und aus dem Grund bin ich ja darauf angewiesen, dass jeder Betrieb so seine eigenen, in Anführungsstrichen, Versuchsreihen anlegt, um dann für sich zu entscheiden, bringt mir das in der Situation etwas, wenn ich XY hinzugebe oder die Ration nach so und so umstelle oder eben nicht. Ne? Darum geht es ja am Ende.
Ja, und was ich vielleicht auch, um dann nochmal auch die Lanze zu brechen, viele Versuche, die du ihr richtig beschrieben hast, sehr umfangreich sind, nehmen ja aber auch ihren Versuchsaufbau auch selbst schon auseinander und ordnen das ein, ne? Und das heißt, wenn man sich jetzt intensiv damit beschäftigen würde und das stundenlang lesen und den ganzen Versuchsausbau nachvollziehen und die Diskussion der eigenen Studie auch durchliest, dann hat man ja auch schon Hinweise auf diese Einordnung. Nur in dem Moment, wo das eben dann vereinfacht dargestellt werden muss, da geht da ganz viel Information flöten, ne?
Richtig. Und oder Information flöten, aber dann kann es manchmal in einem anderen Licht erscheinen. Ja, ne? So. Man denkt jetzt, ach Mensch, das ist jetzt die pauschale neue Empfehlung, genau. Dann mache ich das mal. Obwohl ich eigentlich aufgrund meiner eigenen Versuchsreihen aus den letzten 10 Jahren oder wie lange ich den Betrieb dann habe, ganz genau weiß, dass das andere für mich besser funktioniert hat, weil beispielsweise dann die Trockenmasseaufnahme höher lag oder die Tiere weniger sortiert haben oder die Herde in sich gesünder gewesen ist oder. Ne? Also am Ende geht es ja einfach darum, sich diese neuen Versuche, die ja auch, also es, wie du ja schon sagst, es ist ja total hilfreich und wichtig, dass die veröffentlicht werden. Und dann kann man ja auch da konkreter nachlesen, wenn man das möchte oder da bei der Versuchsanstalt auch nochmal nachfragen oder wenn es schon eine Veröffentlichung gibt als Paper, sich das irgendwo runterladen. Aber es geht ja darum, diesen Versuch von einem fremden Betrieb in den Kontext zu setzen zu der Versuchsreihe, die man auf dem eigenen Betrieb schon durchgeführt hat, weil man ja selbst auch weiß, das ist ja jedem Landwirt klar, der sich schon mal mit Berufskollegen unterhalten hat, das, was für den einen super gut klappt, muss für mich überhaupt nicht funktionieren, ne?
Ja, gut, das ist genau. Das ist ja unser täglich Brot.
Ja, das ist so genau, wobei wir natürlich ja schon auch versuchen, die Strategie im Training jetzt so zu konzipieren, dass es für sehr viele Betriebe gut funktioniert. Aber ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Diese Kleinigkeiten, ne, mit dem, was wir eben schon sagten, mit dem Extrembeispiel mit Toxine, ohne Toxine, schwierige Silagen und einfache Silagen, ja.
Also, Denise, was ist die daraus resultierende wichtigste Botschaft, die wir heute senden möchten?
Dass ich es total wichtig und gut finde, wenn Betriebsleiter sich mit Neuerungen, die aus wissenschaftlichen Untersuchungen resultieren, intensiv auseinandersetzen, sich damit gedanklich beschäftigen, sich immer auch dabei selbst hinterfragen, natürlich auch den Versuch hinterfragen, also oder die Rahmenbedingungen erfragen, ne? So was ich vorhin schon sagte, Tiergruppe, Standort, auf welchem Leistungsniveau, wenn es jetzt echte Kühe waren, befinden sich die Kühe, in welcher Jahreszeit wurde der Versuch durchgeführt, wie ist die Ration zusammengesetzt, gibt es da Besonderheiten, Aufstallung, Außentemperaturen. Das sind ja alles so einfache Dinge, die man mit berücksichtigen sollte. Und natürlich sollte man auch immer noch mal genauer gucken, ob es sich um einen neutralen Versuch handelt oder ob es ein Auftragsversuch war. Das haben wir damals eben auch gemacht während meiner Promotion, oft, dass wir einfach Aufträge von Firmen bekommen haben und dann ja auch Versuche gestaltet wurden. Also, weil das ja auch manchmal verwirrt, ne? Dann ist es so ein besonderes Produkt, was getestet wurde und man wundert sich, wie vielleicht, warum wurde das ausgewählt? Wurde das jetzt ausgewählt, weil das das Beste am Markt ist? Aber dahinter liegt ja einfach oft, dass es einen Auftraggeber gibt, weil natürlich Versuchseinrichtungen sehr auch darauf angewiesen sind, dass diese sich tragen in einer gewissen Weise.
Ja, klar.
Und also zumindest war das bei uns so, kann jetzt auch, ist ja schon ein paar Jahre her.
Die Forschungsgelder gerade in Deutschland sind ja auch begrenzt, je nach Branche, ne? Aber begrenzt. Oder, ist ja einfach so.
Genau. Und dass man das einfach so für sich einmal klar hat, Mensch, das waren die und die Rahmenbedingungen, passt das zu mir und meinem Betrieb, was kann ich mir daraus ziehen und wo habe ich vielleicht mit meinen eigenen Versuchsreihen, die eben sehr, sehr wichtig sind für einen Betrieb, also das stellen wir jetzt ja im Training jede Woche aufs Neue fest, weil man da am meisten lernt, guckt, was man für sich daraus ziehen kann und wo man dann vielleicht auch manchmal sagt, nee, da habe ich jetzt mit der anderen Variante bessere Erfahrungen gemacht und fahre damit genauso gut oder sogar noch besser, ne?
Ja. Ja, gut. Und dadurch, dass die Rahmenbedingungen auf dem Betrieb dann ja, ich sag mal, tatsächlich real sind und man die Einflussfaktoren, wenn man sich die eben merkt, aufschreibt und so weiter, ja auch tatsächlich einen geringeren Fehler hat, ne?
Oder auf jeden
Fall.
Oder ist
das zu weit gegriffen?
Nee, und das ist eben, ne, das, was ich vorhin schon sagte, man muss den Erfolg reproduzieren können und dafür braucht man einfach die Daten. Und es gibt ja nichts Ärgerlicheres für einen Betriebsleiter, als wenn er feststellen muss, ja Mensch, vor 3 Jahren, da lief das viel besser und ich weiß gar nicht, warum. Und jetzt mache ich viel mehr gefühlt und es läuft schlechter und ich finde die Ursache nicht. Und aus dem Grund, ja, wie ich auch immer sage, muss man auch in guten Zeiten Monitoring machen, Kennzahlen erfassen, damit man dann diesen Status wiederherstellen kann, wenn es mal nicht so gut läuft.
Ja, und haltet die Augen und die Ohren immer offen, diskutiert mit eurem Team, mit euren Beratern vor Ort, mit euren Tierärzten.
Und trefft die richtigen Entscheidungen danach.
Ja, nur wer Entscheidungen trifft, kann dann auch tatsächlich die eigene Versuchsreihe ja auch aufbauen, ne?
Genau. Und nur wenn man alte Pfade verlässt, kann man natürlich neue Ergebnisse erzielen. Das ist ja auch ganz klar. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei und freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.